Ja, wir haben ja tatsächlich in der Zeit zwischen November und dem heutigen Zeitpunkt gesehen, wie sich das Virus jetzt weiter in der Bevölkerung ausbreitet. Wir hatten nach einer doch sehr kurzen Herbstwelle dann eher ein Anlaufen einer Art Winterwelle, die sich nicht wirklich stark ausgeprägt hat, obwohl wir mit der Variante BQ.1.1, einem Omikron-Ableger, doch hier einen Kandidaten hätten, der relativ viel Potenzial hat, nochmal für viel Infektion zu sorgen. Das ist bis jetzt ausgeblieben. Insofern spricht viel dafür, dass die Immunität in der Bevölkerung doch ausgeprägter und stabiler ist, als man es vielleicht im Vorfeld vermuten konnte. Insofern kann man die Einschätzung durchaus teilen, dass wir inzwischen so gut durch Infektionen und Impfungen vor schweren Verläufen geschützt sind, dass uns auch viele andere Variationen des Virus nichts mehr viel ausmachen.
Wie geht's dann jetzt mit Corona weiter? Also nur weil Corona jetzt dann nicht mehr so stark unser Leben bestimmt, so ganz verschwinden wird's nicht, oder?
Nein, erstens müssen wir weiter feststellen, dass wir noch immer an die 1000 Tote pro Kalenderwoche berichtet bekommen. Das ist ja, wenn man es hochrechnet, doch immerhin noch sehr, sehr viel. Und auch die Situation in China zeigt uns, dass die Omikron-Varianten ja, wenn sie auf ungeschützte Menschengruppen treffen, komplett, also gar nicht harmlos ist, sondern im Gegenteil sehr aggressiv ist und durchaus auch zu viel Schaden führen kann. Insofern müssen wir in den nächsten Monaten und auch Jahren ein System etablieren, wie wir es schaffen können, mit dem Virus in unserem Alltag leben zu können, wie wir es schaffen können, vulnerable Gruppen auch weiterhin konsequent vor eben schweren Verläufen zu schützen. Das wird die Hauptaufgabe sein, der wir uns stellen müssen. So harmlos, wie es jetzt vielleicht klingt, ist das Virus auch in der Omikron-Variante definitiv nicht.
Die 1000 Tote, die Sie gerade angesprochen haben, an oder mit Corona?
Das ist genau die Frage, die immer wieder gestellt wird. Es gibt genug auch Hinweise aus den rechtsmedizinischen Unterlagen, dass doch sehr viele Menschen nicht nur mit Corona, sondern wirklich auch an Corona verstorben sind. Insofern sollte man das durchaus ernst nehmen. Natürlich ist die Statistik durchaus auch angreifbar, aber selbst wenn wir das auf die Hälfte reduzieren, sind mir auch 500 Menschen, die an Corona pro Kalenderwoche versterben, einfach zu viel, als dass man da jetzt einfach Haken dran macht und sagt, scheren wir uns nicht mehr drum.
Bundesjustizminister Buschmann von der FDP fordert ja jetzt als Konsequenz das Ende aller Corona-Maßnahmen. Gehen Sie da als Virologe mit?
Ja gut, es gibt die juristische Seite und es gibt natürlich die wissenschaftliche Seite, eben auch aus genannten Gründen, dass wir eben immer noch sehr viele Menschen haben, die versterben, dass wir immer noch das Long-Covid-Problem nicht abschließend geklärt haben, gibt es natürlich noch gute Gründe aus virologischer Sicht, etwas stringenter noch mit den Maßnahmen zu bleiben. Inwieweit wir das jetzt vom Staat sozusagen vorgegeben bekommen oder in die Eigenverantwortung übergeben, da mögen sich die Experten drum streiten. Ich halte nach wie vor zum jetzigen Zeitpunkt das Aufrechterhalten von Maßnahmen für sinnvoll.
Viele Einschränkungen gibt es ja aktuell eh nicht mehr. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt noch sinnvoll, wissenschaftlich?
Ja, Sie haben es vollkommen richtig angesprochen. Vieles ist ja überhaupt nicht mehr geblieben, was man jetzt so als massive Grundrechtseinschränkungen bezeichnen könnte. Die sehe ich tatsächlich nicht mehr. Also natürlich, wenn man einfach mal den Blick schweifen lässt, wie ist es früher gewesen, da haben uns die Asiaten sehr viel vorgemacht. Sie haben im Prinzip schon zum Schutz von anderen aus Respekt, wenn sie krank waren, Masken getragen. Also das Masketragen an sich ist nach wie vor eine gute Schutzmaßnahme, die man anwenden kann, um das Virus und alle Erkältungserkrankungen an ihrer Ausbreitung zu reduzieren. Vermeiden werden wir das nicht können. Eine gute Impfstrategie, auch für die Zukunft, ist es ganz, ganz wichtig und eben auch zu erforschen, wie es mit Long-Covid weitergeht. Das sind so Maßnahmen, die man weiter vorantreiben sollte. Hygienemaßnahmen nicht außer Acht lassen. Also vieles, was wir in der Pandemie gelernt haben, können wir jetzt anwenden, auch für die nächste Zukunft, sowohl in diesen nahen als auch in der fernen Zukunft, um besser mit solchen Pandemien oder solchen Wellen umzugehen. Pandemie vielleicht das falsche Wort.
Aber dann können wir zum Beispiel bei den Masken durchaus sagen, dass wir von dieser Verpflichtung wegkommen und eher zu einer Empfehlung übergehen, oder?
Also man muss realistisch sein. Also ich bin nach wie vor ein Freund davon, wenn wir da etwas konsequenter und stringenter auch von Staatsseite noch agieren würden. Aber zum einen hat es ja auch an der Umsetzbarkeit gehapert. Es hat sich ja wirklich kaum noch jemand Mühe gegeben, da wirklich auch konsequent Verstöße zu ahnden. Und dementsprechend weiß ich nicht, inwieweit sich da jetzt was großartig unterscheidet, wenn wir jetzt sozusagen von der gesetzlichen Regelung auf die Eigenverantwortung übergehen. Vielleicht halten sich dann wieder mehr Menschen dran, wenn es einfach nicht vom Staat aufdoktriniert wird, sondern wenn es jedem wirklich selber überlassen wird, vielleicht ist das tatsächlich der bessere Weg. Wichtig wäre mir im Prinzip, egal von wem es kommt, vom Menschen selber oder vom Staat, dass man sich da ein bisschen einfach Gedanken drüber macht, welche Möglichkeiten es eben gibt, Infektionen zu vermeiden, wie man es schaffen kann, vulnerable Gruppen zu schützen.
Und was wir auch gelernt haben, ist, wenn ich mich selbst schützen will, auch wenn es alle anderen um mich herum nicht tun, ist, dass ich mir einfach eine FFP2-Maske selbst aufziehe.
Ganz genau. Ich habe alle Möglichkeiten in der Hand. Ich kann auch nach wie vor über die Schutzimpfung nachdenken, auch wenn wir da natürlich noch nicht so weit sind, dass wir wirklich die Schutzimpfung so als perfekten, auch wirklich Schutz, als Eigenschutz definieren können. Das ist noch ein bisschen problematisch, aber Sie haben vollkommen recht. Wir haben in dieser Pandemie gelernt, was für Möglichkeiten ich auch selber habe, um mich vor Infektionen zu schützen. Natürlich, wenn ich der Einzige in einem vollen Saal mit hunderten Leuten bin, der Maske trägt und alle sind infiziert, sage ich jetzt mal übertrieben, habe ich natürlich auch ein Problem. Aber wenn sich da eben einfach mehr Menschen, genug Menschen den Kopf drüber machen, dann glaube ich, kommen wir ganz gut in die nächsten Monate und Jahre rein.
Ich muss noch mal weiter bei der Maske einfach hängen bleiben, weil das halt noch im Moment so das dominierende Ding aktuell ist. So, wenn wir in andere europäische Länder schauen, also da haben wir dann doch noch mit die strengsten Regeln in Deutschland. Schweden, Dänemark, Schweiz und auch in Frankreich gibt's die Maskenpflicht im ÖPNV ja schon länger nicht mehr. Warum denn noch bei uns? Warum haben wir damit noch ein Problem?
Ja, es ist natürlich eine Diskussion, die geführt werden muss. Und die Frage ist halt immer, wie bereit ist die Gesellschaft, Eigenverantwortung zu übernehmen? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was ich in den Jahren jetzt auch erlebt habe, ist die Eigenverantwortung zumindest in meiner Wahrnehmung oft mit Egoismus verwechselt worden. Dass man sozusagen bestimmte Dinge einfach als Zwang, als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sieht. Und wenn man dann sozusagen die Freiheiten zurückbekommt, dass man dann eben einfach sagt, ja, ich will nicht, also mache ich nicht. Und das ist ja nicht mit Eigenverantwortung gemeint, sondern Eigenverantwortung heißt ja, dass man sozusagen die Funktion, die der Staat jetzt hier mit der Gesetzgebung übernommen hat, dass man sie selbstverantwortlich umsetzt und sich einfach auch Gedanken macht, was bedeutet das Ganze und was bedeutet das Maske tragen, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und ich glaube, da sind uns andere Länder durchaus weiter voraus, was das angeht. Das ist zumindest mein Eindruck.
Wir merken es ja schon, diesen Winter SARS-CoV-2 ist jetzt nicht mehr unser größtes bzw. das einzige Problem. Das hat sich ja dieses Jahr schon geändert, oder?
Definitiv. Wir haben jetzt, nachdem wir 2 Jahre Ruhe hatten vor allen möglichen Erkältungserkrankungen, war uns klar, wenn die Maßnahmen zurückgeschraubt werden, die insgesamt eben diese Erreger an der Verbreitung hindern, dass das mit Wucht zurückkommt. Und das haben wir jetzt natürlich sehr stark gesehen. Das wird sich sicherlich nicht in den nächsten Jahren so fortsetzen müssen. Es zeigt uns aber auch, dass wir schon auch noch Nachholbedarf so grundsätzlich im Gesundheitssystem haben. Und wenn die Pandemie schon was Gutes hat, wenn man dem was Gutes abgewinnen kann, denn auch da, dass da ein sehr starkes Licht drauf geworfen wird und da vielleicht auch an Seiten der Politik jetzt mal gegengesteuert wird und dementsprechend einfach dafür gesorgt wird, dass wir in Zukunft einfach viel besser mit Erkältungserkrankungen umgehen können, dass wir wieder stabiler ausgerüstet sind, was die Situation in den Krankenhäusern und vor allem auch beim Personal angeht.
Hat da die Politik in den letzten 2,5 Jahren ihre Hausaufgaben gemacht?
Ja, man verfällt jetzt ganz schnell in den Trott zu sagen, das war alles falsch und das war alles schlecht und das war alles übertrieben. Ich glaube, aus der Situation heraus, in der wir gesteckt haben, haben wir verdammt viel richtig gemacht. Und wenn man sich anguckt, wie Deutschland durch die Pandemie durchgekommen ist, was so Todesfälle und Krankheitsfälle angeht, da sind wir sicherlich nicht die Schlechtesten gewesen. Und insofern hat man natürlich jetzt im Nachhinein einfach die Aufgabe zu erkennen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Welche Stellschrauben sind vielleicht auch für die Zukunft mal zu regeln, dass es bei der nächsten Pandemie besser laufen kann? Ich nenne nur ein Beispiel. Der Föderalismus, den ich sehr, sehr schätze, hat für mich letztendlich in dieser Pandemie-Geschichte oft dazu geführt, dass wir sehr uneinheitlich argumentiert haben, dass sehr uneinheitliche Regeln geherrscht haben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich denke, da muss die Politik was draus lernen. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Punkte, die man dann diskutieren kann und muss.
Und jetzt mit Blick auf das Gesundheitssystem, also mit Beginn von der Corona-Pandemie hieß es ja flatten the curve, wir müssen unser Gesundheitssystem schützen, deswegen ja auch die Einschränkungen bei den Grundrechten. Hat sich da auf der politischen Seite, was so die Stützung der Krankenhäuser, des Gesundheitssystems angeht, hat sich da was getan? Stehen wir da jetzt besser da aus Ihrer Sicht?
Ist für mich als Außenstehender nicht ganz so einfach zu beurteilen. So wie ich es wahrnehme, ist doch viel auch kaputt gegangen. Also durch die Belastung, die wir ja hatten, ohne Zweifel in den Gesundheitssystemen über die zwei, drei Jahre, ist sicherlich auch viel Personal weggebrochen. Und wenn ich das richtig interpretiere, was die Aussagen aus der Intensivmedizin sind, haben wir im Prinzip fast weniger Betten, als wir vor der Pandemie hatten. Also da ist sicherlich einiges im Argen, was es zu korrigieren gilt.